Sekunden Werbung und dann geht's aber wirklich los.
Ein kurzer Hinweis für deine Screens im Club oder in der Praxis. iGroup TV macht deine Screens automatisch aktuell mit Schnittstellen zu Canva, Magicline und Co. in deinem Design Plug and Play. Hol dir die Demo in den Shownotes mit 3 Monaten Zufriedenheitsgarantie.
Danke für eure Geduld und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Moin aus Hamburg zu einer weiteren Folge und heute haben wir ein spannendes Thema für euch dabei und zwar reden wir über das Thema M&A im Fitnessmarkt. Und wir haben ja bei den Eckdaten, bei der Eckdatenstudie vom DSV schon das Thema, dass wir immer mehr Marktanteile bei den Ketten haben, gerade bei den Mitgliedern, wo auch schon über 50% aller Mitglieder auf die Ketten vereinigt sind. Und wir haben eine Konsolidierung, die beobachten wir seit vielen Jahren und darüber möchte ich heute sprechen, auch gerade mit dem Hintergrund der Meldung, die wir am 27. Oktober erfahren durften, wo wir später darauf einkommen. Und wir haben jetzt den Podcast seit ungefähr 4 Monaten in dem Format und deswegen bin ich sehr, sehr stolz und dankbar, dass ich heute ein fantastisches Line-up mit mir dabei habe im Studio, nämlich den lieben Stefan Schulern von All Inclusive, der fast schon Stammgast ist bei uns. Und den lieben Christoph Collino von der LifeFit Group. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung. Wir sind gerne da. Ja.
Genau. Die Idee für diese Folge kam mir tatsächlich schon vor ein bisschen länger. Da hatte ich noch gar keinen Podcast. Da stand der Martin Seibold und ich glaube, du standst auch nebendran, zusammen bei Meet the Top. Und ich saß mit Michael Birk von DHZ am Tisch. Wir haben so was getrunken, ein bisschen geguckt. Und dann ist der Micha hingegangen zu euch und hat gesagt, ja, in ein paar Jahren seid ihr alleine da. Fand ich sehr treffend. Liebe Grüße an Micha nach Berlin. Genau, und so kam es dazu. Die meisten unserer Zuhörer kennen euch. Ich finde es aber immer ganz nett, wenn ihr euch einmal selber vorstellt. Und Christoph, du bist zum ersten Mal im Podcast, deswegen stell dich doch mal vor, was muss man wissen, um dich zu kennen? Wie viele Jahre bist du schon dabei und was man sonst noch so wissen sollte?
Sehr gerne, ja. Also danke nochmal für die Einladung. Schaue ich mal, ob ich dich denn irgendwann als Stammgast einhole oder so. Sauber, ja. Hängt vielleicht von der Performance heute ab. Ja. Was muss man über mich wissen? Also ich glaube, man findet bestimmt viel über mich raus, wenn man mich einfach mal zum Abendessen einlädt und bei einem guten Essen und ein Glas Wein dann ein bisschen Zeit verbringt. Könnte man feststellen, ich bin ein netter Kerl. du bist gleich dran. Ich mache jetzt seit über 11 Jahren meinen Job bei damals noch Fitness First, jetzt seit einiger Zeit der LifeFit Group mit viel Passion. Ich habe ursprünglich einen Berater-Background, also Strategieberatung gemacht in München, war von da aus ja durch die ganze Welt getingelt und wollte danach eigentlich, hatte ich mir so zum Ziel gesetzt, in die Unternehmerschule mal kommen, bei einem Mittelständler, um Job zu machen, wo ich so richtig hands-on nicht nur die Strategie entwickle, sondern auch die Dinge mal implementieren kann. Und wie gesagt, so ein bisschen in die Unternehmerschule gehe und habe dann über ein Projekt, das ich damals für Fitness First gemacht habe, als Berater noch den Weg in die Fitnessbranche gefunden und habe mich da so wohl gefühlt, weil ich gemerkt habe, okay, hier finde ich halt im Prinzip alles das, wonach ich gesucht habe, auch noch eine Company und eine Industrie mit Purpose. Da weiß man, wofür man morgens aufsteht und es ist einfach wahnsinnig schön zu sehen, was man da alles bewegen kann. Das ist mir relativ früh klar geworden, dass man da viel machen kann. Und ja, dann ging die Reise da irgendwie wahnsinnig schnell, jetzt dann auch schon über 11 Jahre rum und bin bei der LifeFit Group der CCO, Chief Commercial Officer, kümmere mich vor allen Dingen um die ganzen Corporate Strategy Themen, Unternehmensweiterentwicklung, Zukäufe, Strategieprojekte, Ausbau neuer Marken, neuer Geschäftsfelder, das ist so mit Legal und Kommunikation, Integration, das sind so die Hauptsachen.
Ja, kurze Nachfrage, weil wir haben eine ähnliche Historie, ich war früher auch in der Beratung, bin jetzt in der Fitnessbranche gelandet. Gibt es Tage, wo du sagst, okay, vielleicht doch nicht so eine gute Entscheidung oder ich meine, du bist ja dabei, das Gute wird überwiegen, aber gibt es da solche Tage, wo du denkst, oh Gott?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, ich würde es, glaube ich, genauso wieder machen. Mhm. Die Zeit war super lehrreich. Ist eine tolle Chance, in zartem Alter nach der Uni so eine Exposure zu kriegen zu vielen Unternehmen, auch hochkarätigen Ansprechpartnern und spannenden Projekten rumzukommen und so weiter. Für mich war dann aber irgendwann so der Zeitpunkt da, dass ich gesagt habe, das war jetzt sehr lehrreich und würde gerne den Schritt weitermachen, weil du reifst auch als sag ich mal, Führungskraft und als Manager insgesamt nochmal ganz anders, wenn du dann einen Schritt ins Unternehmen machst. Es ist nicht schwer, sage ich mal, Teams in der Unternehmensberatung zu führen, finde ich. Die sind alle bis unter die Haarspitzen motiviert und arbeiten von alleine bis 3 Uhr nachts, ohne dass du die da irgendwie sonderlich motivieren müsstest. Ja. Und nee, das ist schon, also ist schon wirklich ein guter Schritt. Die Kombination aus beiden finde ich wahnsinnig wertvoll und hab da viel mitgenommen, aber würde sagen, ich gehe den Weg wahrscheinlich nicht wieder zurück.
Sehr schön, sehr schön. Wir kommen mal zu unserem Stammgast, lieber Stefan. Wir haben dich ja schon vorgestellt in vor 2 Folgen, aber vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Worte für die, die jetzt neu dabei sind von unseren Zuhörern.
Ja, ich bin auch schon ein paar Jahre in der Branche, mittlerweile jetzt 25 sind es, seit 20 Jahren selbstständig oder jetzt wie jetzt in der Position als CEO von All in Fitness,
All Inclusive unterwegs. All
Kisses, ja, wir sind verbunden einfach, ne? Hab damals auch angefangen als Trainer, hab angefangen als Rezeptionskraft, auch Kurse habe ich gegeben, das ganze Programm, bis ich dann über Stellvertretung, Studioleitung dann irgendwann ganz tief in die Branche reingekommen bin und durfte dann ja als einer der ersten Franchise-Nehmer von Clever Fit ganz früh auch schon in dem Bereich, wo wir jetzt zu Hause sind, reinschnuppern und mich selbstständig machen. Und ja, sind jetzt mittlerweile auch doch seit 2008 ist dann die Marke Jumpers damals noch gegründet worden. Und seitdem bin ich hier munter unterwegs und darf jetzt, wie gesagt, als CEO bei All Inclusive Fitness einfach auch den Weg mit weitergehen, die Company nach vorne bringen. Thema von heute natürlich auch ganz groß. Weiterentwicklung nach vorne, Expansion und so weiter. Das ganze Thema Brandaufbau. Da bin ich mit zu Hause und ja, und freue mich auch, heute hier zu sein.
Sehr cool. Und
ganz kurz anknüpfen noch, ja, ein Essen gern. Christoph lohnt sich immer. Das wollte ich noch nachwerfen und ich würde sagen, wir verlosen heute ein Essen mit Christoph, all inclusive bezahlt. Einfach eine E-Mail mit ich will bis heute Nacht an die Fitnessmanagement schreiben. Wir werden einen auslosen und all inclusive übernimmt die Rechnung.
Okay, podcast@fitnessmanagement.de. Martin ist vielleicht auch dabei, das wäre natürlich auch noch. Dann können wir so eine schöne Runde machen.
Das würde ich sagen, das machen wir dann, wenn er dann auch mal hier sitzt.
Okay, dann, okay, Martin, hast du gehört, nächstes Mal bist
Verlosung,
du.
Ja,
ja, aber Martin hat gesagt, sich. Du sollst kommen.
Es lohnt sich, absolut.
Wunderbar, nochmal zum Thema All in Fitness. Liebe Grüße von der Sarah Bielmeier, das ist eure PR-Dame. Wenn wir einmal hier Bestfit sagen, muss ich 10 Euro an sie zahlen, für jedes Mal. Deswegen.
Okay, das ist gut. Ich soll es mitnehmen.
Genau. Alright, genau, ihr habt große Ziele, beide 250 Clubs und mehr. Dann bei euch, glaube ich, noch 1 Million Mitglieder, bei euch wahrscheinlich auch in der Größenordnung. Da kommen wir aber dann gleich nochmal dazu. Erstmal Frage Nummer 1, die ich mit euch besprechen müsste. Warum nimmt man denn einen Investor mit an Bord? Also warum macht man nicht einfach nur Clubs und betreibt die? Ihr habt ja mit Waterland einen großen Investor, ihr mit Nordholding. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir arbeiten mit solchen Personen zusammen und was waren die Überlegungen dahinter? Vielleicht Christoph.
Ich würde tatsächlich ganz gerne den Stefan starten lassen,
okay,
aus einem bestimmten Grund, weil er hat ja die Perspektive, als Gründer einen Investor an Bord zu holen. Und ich bin in eine Company reingekommen, damals Fitness First 2013, wo schon ein Private Equity Investor drin war und auch nicht der erste. Und insofern habe ich das ja nicht dann alleine entschieden. Und dann kam es bei uns zum Wechsel, dazu kann ich gerne gleich mal was sagen. Aber ich glaube, die Perspektive, was ist denn so aus... wahrscheinlich auch für viele Zuhörer noch relevanter. Ich bin Gründer, lohnt es sich, einen Investor an Bord zu holen? Vielleicht zum Einstieg noch interessanter sogar.
Ja, gerne. Das ist natürlich eine große Entscheidung auch. Also ich habe ja klassisch angefangen mit einem Partner zusammen, mit Kurt Künzel. Die Älteren in der Branche kennen ihn auch noch, den guten Kurt. Und wir waren beide die ersten zwei Franchise-Nehmer bei Clever Fit damals, beim Alfred. Und haben uns da kennengelernt und haben die ersten Jahre mit Clever Fits dann gemacht, haben dann gemerkt, wir fühlen uns auch irgendwie bereit, eine eigene Marke zu machen, haben dann eben Jumpers gegründet und 10 Anlagen gehabt und die noch selber. Aber es ist dann ganz klar irgendwann auch, wo die Vision hingeht. Weil in dem Moment, wo du sagst, du wirst wirklich größer werden, dann ist es natürlich ganz klar auch ein Thema des Finanziellen. Weil wir kennen ja Studios zu übernehmen oder zu eröffnen. Du hast gewisse Phasen, wo du halt erstmal reinpumpst. Ich denke, jeder Unternehmer kennst. Du sperrst nicht auf und hast die großen schwarzen Zahlen, sondern du musst am Anfang natürlich auch investieren. Und du musst am Anfang auch erstmal ein Paket schaffen, um neues Wachstum darstellen zu können. Bei Finanzierungen, bei Leasing etc. Das ganze Thema. Und so hatten wir damals die Überlegung, wie machen wir weiter, wachsen wir langsam. Wir haben damals alles immer aus dem Eigenkapital finanziert. Also wir haben einfach gesagt, wenn Geld da war, haben wir ein neues Studio gemacht. Das war damals aus meiner Sicht auch die richtige Entscheidung. Aber du kommst natürlich an den Punkt, wo du sagst, wie weit kann ich da gehen oder wie weit kann ich dieses Konstrukt nach vorne bringen? Bei uns kam irgendwann die Entscheidung, dass wir durchaus uns bereit fühlen, was Größeres zu machen. Wäre natürlich vermessen zu sagen, dass wir damals gesagt haben, hey, wir machen mal 150, 170, 250 Studios, aber zumindest wollten wir noch schön wachsen. Und wir hatten ein tolles Team damals schon im Hintergrund, wo wir uns das zusammen zugetraut haben. Und dann ist natürlich der finanzielle Part ganz entscheidend. Zum anderen aber auch, dass ein Investor durchaus auch strategisch Vorteile mitbringen kann. Also es ist schon auch so, dass ein Investor zwar im Alltagsgeschäft dir die Freiheiten lässt, wenn Vertrauensbasis da ist, weil sie natürlich auch investieren und investieren nicht nur in das Produkt, sondern auch in die Menschen dahinter. Aber natürlich ist es auch so, dass es viele Themen gibt beim Wachstum. Ich denke, kann Christoph bestätigen, wo natürlich auch ein Investor dann was mitbringen kann, wo ein Investor dann auch strategisch denkt, wo ein Investor dann auch Kontakte hat zu anderen Finanzierungsrunden etc. Und das ist ganz, ganz wertvoll. Und so ist bei uns dann damals einfach die Idee entstanden, wobei wir im ersten Step wirklich angesprochen wurden damals, um überhaupt auf diesen, ja, zu diesem Gedanken hingeschoben wurden sozusagen. Und dann war es eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, wir wollen Wachstum, wir wollen auch schnelles Wachstum, aber dafür brauchen wir an manchen Ecken Unterstützung und an manchen Ecken einfach auch Cash. Und dementsprechend war dann der Schritt für uns klar, dass wir uns Investor suchen. Und ja, das ist ganz klassischer Vorgang, dass man sagt, man sucht sich einen Partner, der dann so einen geführten Prozess aufsetzt, der dann wiederum auch die Investoren kennt. Und dann ist ein geführter Prozess, wo irgendwann nochmal Angebote kommen und du im persönlichen Gespräch rausfindest, wer denn zu dir passt. Weil es ist schon auch eine Hausnummer. Also es ist ja nicht so, dass da einer kommt, dir mal per PayPal irgendwie einen Betrag überweist und sagt, wir melden uns in 7 Jahren wieder. Sondern es ist ja schon auch ein enger Austausch. Ne? Ja. Du hast da jemanden an deiner Seite. Es ist wie immer im Leben, es läuft auch nicht immer nur nach oben. Also es gibt auch Phasen, wo du sagst, hey, wie kommen wir da jetzt durch? Egal, ob es am Anfang vom Unternehmen mal irgendwie wirtschaftliche Situationen gibt, die enger sind, ob es ein Corona gibt oder sonstiges, wo man wirklich auch dann sehr, sehr, sehr dankbar sein kann, wenn man einen Partner, einen starken wirtschaftlichen Partner an der Seite hat, der mit einem das nach vorne geht und der die Vision lebt, der die Branche mag und der dahinter steht. Wir haben jetzt unseren Partner Nordholding seit 2013, das ist sehr ungewöhnlich lange. Eigentlich sind die Private Equity Fonds, dass sie nach 5, 6 Jahren, maximal 7, dann wieder wechseln.
Rein raus Cash.
Dann,
bitte? Rein raus Cash.
Genau, ja.
Oder rein Cash halt so raus.
Das ist häufig so, aber bei uns ist wirklich eine super partnerschaftliche Entwicklung.
Und, okay.
Wir sind die Struktur der Nordholding lässt zu. Häufig ist es ja auch so, dass gewisse Fonds nach 6, 7 Jahren geschlossen werden und dann verkauft werden muss.
Ja.
Dann entsteht da natürlich auch eine spezielle Situation. Das hatten wir nicht. Und deswegen, ja, wie gesagt, mit 10 Anlagen ist die Nordholding Partner von uns geworden. Und der eigentliche Deal war verdreifachen und mit 30 Anlagen dann wieder verkaufen. Und aber es hat sich immer toll entwickelt und jetzt muss jeder sein Bild machen. Entweder wir sind Ladenhüter und gehen nicht weg oder wir sind halt einfach erfolgreich und deswegen bleiben sie dabei.
Ja.
Ich glaube fest an die zweite Variante und wir sind sehr, sehr glücklich und stolz, dass wir mit der Nordholding den Weg gehen seitdem. Deswegen ganz klar der Hintergrund, warum wir einen Investor reingeholt haben.
Ja, sehr spannend. Und ihr hattet ja auch, glaube ich, zwischen, also 30, dann, ich weiß, ihr hattet die 100, wo wir in Düsseldorf waren, da habt ihr auch ein bisschen gefeiert, kleines bisschen auf dem...
Genau,
da waren wir alle da, genau.
Kleines Festle gemacht.
Ja. Genau, und jetzt habt ihr ein neues Ziel. Aber kommen wir mal, Christoph, wie war es bei dir? Du bist da, wie du gesagt hast, schon reingekommen, da gab es den Investor schon. Wie, aber du hast ja den Wechsel dann auch mit begleitet.
Genau, genau, ja. Also ich würde vielleicht noch ergänzen zu dem, was Stefan gesagt hat. Ich glaube, für viele Gründer, die dann überlegen, ob sie einen Investor mit reinholen, kann auch so ein Modell interessant sein, dass sie sagen, ich möchte auch ein Stück weit mein Risiko diversifizieren und vielleicht die Hälfte abgeben und schon mal ein bisschen was hinter die Brandmauer bringen, um dann mit einem starken Partner auch weitermachen zu können. Also klar, ne, dieses Thema Wachstum und Wachstumsgeschwindigkeit, es trifft auf uns ja natürlich genauso zu. Da gibt es einfach mehr Kapitalquellen, die man mit einem guten Investor eben anzapfen kann. Das ist, glaube ich, universal gültig, so dieses das Thema und trifft auf jeden Fall auch auf uns zu. Ich glaube, wenn die Investoren gucken halt auch immer nach weil ihr wurdet ja angesprochen, es ist ja oft so auch, dass die Investoren sozusagen auf interessante Companies zugehen. Warum gehen sie auf die Firmen zu? Weil sie suchen ja nach Wachstumsstories. Also sie suchen ja nach interessanten Firmen, auf die sie schauen und sagen, ja, das sieht gut aus, da kann ich, wenn ich da investiere und ein paar Stellhebel und zusätzlich Kapital zur Verfügung stelle, dann können wir da noch mehr rausholen und gemeinsam größer werden, als wenn jeder für sich alleine bleibt. Und so hat, glaube ich, auch Waterland auf das Investment natürlich bei der Lifeheld Group geschaut. Oaktree damals, das ist auch schon lange her, hat Fitness First global übernommen von einem anderen Private Equity Unternehmen. Das war 2012 um den Dreh rum. Und da war es aber eine andere Situation. Da war es so, dass das Private Equity Unternehmen mit dem Investment, was sie gemacht hatten, und dem Verschuldungsgrad, der da eingegangen wurde, nicht so zufrieden war. Das ist nicht so gut gelaufen. Und dann hat Oakley gesagt, okay, das ist jetzt eine schwierige Geschichte. Fitness First war dann noch zu dem Zeitpunkt noch in zig Ländern auf der ganzen Welt verteilt. Das übernehmen wir jetzt mal und restrukturieren. Ja, das war damals eigentlich so der Ansatz von Oakley. Und das traf jetzt nicht auf Deutschland zu, weil das Geschäft da war relativ solide, aber in vielen anderen Ländern auf der Welt waren einige Themen. Und ich bin dann angetreten, 2013, 2014, und da ging es schon los, dass Oaktree dann einen ersten Versuch genommen hat, eigentlich das sehr wertvolle, gut laufende deutsche Geschäft schon mal rauszulösen, vor dem ganzen Rest. Und da haben wir 2014 schon mal einen Anlauf genommen für den ersten Verkaufsprozess. Der ist sehr, sehr weit gediehen, aber dann am Ende dann doch nicht durchgezogen worden und wurde entschieden, dass die Gruppe dann doch noch was länger zusammenbleiben soll. Ja, und dann war für uns natürlich war das für mich ein langer Weg bis zum nächsten angestrebten Exit. Aber das Thema hat mich eigentlich immer begleitet, weil irgendwie klar war, Oaktree wird irgendwann verkaufen. Und war dann schon für mich auch in meiner Karriere und auch für mich persönlich ein richtig toller Meilenstein. Mhm. Vor etwas mehr als einem Jahr dann nach einem längeren geführten Prozess, den Stefan erläutert hat mit Investmentbankern und vielen Anwälten und große Transaktionen und so weiter, das so federführend auf unserer Seite durchgeführt zu haben, war toll, dass es dann uns gelungen ist und dann halt auch, sag ich mal, unseren Wunschpartner an Bord holen zu können, der die Strategie, mit der wir schon angefangen haben, die wir aber noch, wo wir noch mehr Gas geben wollten, und zwar diese Buy-and-Build-Strategie, Unternehmen zukaufen, die wir bei uns integrieren können und daraus ein noch größeres Ganzes schnell zu einer großen Plattform machen zu können, dass wir damit Waterland einer der besten Investoren in ganz Europa an Bord bekommen haben, weil die das schon in mehreren Industrien sehr, sehr eindrucksvoll bewiesen haben, dass sie das gut können. Und ich glaube, sie sind auf ein Management-Team getroffen, was das auch nicht so schlecht macht. Und ja, insofern, man würde, glaube ich, heute sagen, Neudeutsch, it's the match.
It's the match. Sehr schön. Genau, und ihr habt ja auch Ziele, ihr wollt Targets kaufen oder Studios übernehmen, und da ist, glaube ich, für unsere Zuhörer interessant, weil das kommt auch immer bei uns beim DSSV rein, okay, ich möchte gerne verkaufen, wie mache ich das dann? Ihr wollt ja kaufen, wie geht ihr davor in der Akquise oder in der Identifikation von Targets, also Targets als Clubs, die man potenziell kaufen möchte? Wie findet ihr die? Mach mal gerade mal weiter bei dir, Christoph.
Ja, gerne. Also es ist tatsächlich relativ viel auch über informelle Kanäle. Ne? Also dass wir angesprochen werden, dass Interessenten auf uns zukommen. Ich glaube, es ist halt kein Geheimnis mehr, dass die Lifehack Group und All Inclusive da eine ähnliche Strategie haben und Interesse daran haben, den Markt zu konsolidieren und gute Studiobetreiber in ihr Netzwerk aufzunehmen. Das ist so das eine, unser persönliches Netzwerk ist auch wichtig, glaube ich, weil da kommen wir schon später nochmal drauf zu sprechen, aber das Thema Vertrauen und die Menschen dahinter bei so einer Transaktion sind auch, glaube ich, auch immer wichtig. Das heißt, entstehen natürlich Kontakte und Gespräche. Es gibt aber durchaus auch die Situation, wo wir mal den Gedanken in den Kopf eines Gründers oder Eigentümers pflanzen und sagen, wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen. Wie schaut's aus? bisher hast du dich ja nicht gerührt. Kannst du dir das vorstellen, dass wir da mal ein bisschen konkreter werden? Also es ist sozusagen wirklich von mehreren Seiten. Was wir jetzt, glaube ich, beide nicht brauchen, dass wir irgendwie Leute im großen Stil beauftragen, die durch Deutschland reisen und irgendwie irgendwelche Studios ausfindig machen, sondern da haben wir, glaube ich, gut eingeschwungene Prozesse und Netzwerke, dass das kontinuierlich so ein Dealflow eigentlich ergibt.
Mhm. Genau. Und durch Deutschland reisen machst du auch viel.
Ja.
Wie gehst du auf die Suche? Oder?
Natürlich auch relativ identisch. Also wir haben einen gewissen Markt, den wir alle bespielen können. Ich glaube, jeder hat seine Kontakte in der Branche. Es ist auch so, dass man natürlich mittlerweile außerhalb der Fitnessbranche sich auch ein Netzwerk irgendwo aufgebaut hat. Egal, ob das dann irgendwo über Partner ist, die was mitbekommen, wo der Gedanke keimt in einem Betreiber, durch möchte ich vielleicht verändern, ist ja egal, ob viele wollen aus Altersgründen ändern, Nachfolgeregelungen vielleicht verändern. Wir wissen alle, Corona hat die Situation ein bisschen verschärft. Da ist nicht mehr so, dass einfach Nachfolgeregelung innerhalb der Familie automatisch ist, sondern viele denken drüber nach, soll das die zweite Generation machen oder überlegen wir uns vielleicht einen Exit. Dann gibt es viele, die einfach auch nebenbei andere Projekte oder Gedanken im Kopf haben und die sagen, hey, ich hätte auch mal Lust, was anderes zu machen oder das Ausland reizt mich etc. und sagen, dann wollen sie jetzt einfach Cash machen, um dann finanziell für neue Projekte gut aufgestellt sein. Das sind auch durchaus viele Gedanken, die immer wieder unterwegs sind bei den Kollegen, mit denen wir sprechen dürfen. Aber natürlich, klar, dann gibt es auch Makler, die unterwegs sind, die dann immer mal wieder was melden oder die dann sich überlegen, okay, zu wem könnte das passen? Weil die haben natürlich die Nummer von Christoph und die Nummer vom Stefan, ist klar.
Speed Dial.
Und dann, bitte?
Speed Dial. Ihr habt so eine Dreiergruppe.
Ja, also immer die
neue Targets für euch, guckt
mal. Die halt was können und... Aber was wir wirklich nicht machen, ist, wie Christoph sagt, dass wir jetzt proaktiv sagen, hey, fahr mal rum und schau und spreche an. Das ist erstens ist es nicht nötig und es ist auch nicht die feine Art irgendwo. Mhm. Aber natürlich ist es auch so, wie Christoph gesagt hat, dass man durchaus mal im Gespräch sagt, du, wenn du mal Interesse hast, dich zu verändern, klar, du, dann melde dich gerne. Mhm. Und es ist ja mittlerweile in der Branche recht bekannt, dass wir zwei so mit die aktivsten sind und dementsprechend die Leute aussuchen. Das ist dann oft aber auch, es ist halt auch mehr als nur Unternehmen abgeben. Es ist auch ein Lebenswerk, was da über den Tisch geht. Mhm. Und das ist schon auch ein entsprechender Prozess, der bei den Leuten dann irgendwann im Kopf losgeht.
Mhm. Thema Lebenswerk ist ja auch ein ganz spannender Faktor, wenn man mal so, also am Ende des Tages ist ja da auch eine Summe, die dann dasteht, für die man ein Studio übernimmt. Und Lebenswerk ist ja immer so, das ist meins, ich weiß, was ich alles investiert habe, wie viel Arbeit ich reingesteckt habe und auch, ich sag mal, der ganze Team-Spirit, das Team, das da ist, das ist ja auch nicht zu unterschätzen aus Sicht des Betreibers. Und wenn man jetzt mal so rein an die Bewertung geht, also wir haben auch viele Anrufe oder auch bei mir, die immer sagen, okay, was ist denn mein Studio wert, wie quantifiziere ich das? Die haben dann immer so eine Vorstellung, was sie gerne hätten, was oft auch so ein bisschen mit dem Rest des Lebens, der noch vor einem liegt, so ein bisschen zusammenhängt, aber auch andere, die eher kaufmännisch unterwegs sind. Aber grundsätzlich, wie geht ihr an so eine Bewertung ran? Es gibt ja verschiedene Modelle, Substanzwertmodell, Ertragswertmodell oder einfach so ein Multiplikatormodell. Was ist da in der Praxis das, was ihr am häufigsten verwendet? Mach mal bei dir mal wieder weiter.
Also es wäre unseriös, jetzt irgendwas rauszuhauen. So nach dem Motto, schau auf deine BWA unten rechts und nimm einen Faktor X und dann weißt du, was das
ist. Und dann ruf mich an.
Und dann ruf mal an, genau. Also das ist einfach unseriös. Ja. Aber ich sage mal, es gibt eigentlich immer einen Weg, einen guten Weg zu finden für beide. Mhm. Es hängt natürlich auch oft davon ab, sind es kleinere Unternehmen, wo jetzt vielleicht das EBDA, das Ergebnis gar nicht so hoch ist und dann so eine Multiple-Lösung auch das nicht darstellen würde, fairerweise, wo man Richtung Ertragswert vielleicht nach vorne eher blickt. Dann gibt es größere Unternehmen, wo dann einfach klar aufs Ergebnis geschaut wird mit einem Multiple. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Es ist aber nichts ist gleich. Es hängt ganz viel auch davon ab, wie ist das Studio da, wie viel wird investiert. Also habe ich jetzt gerade für Summe X investiert und das muss man dann selber nicht mehr investieren als Käufer. Dann kann man sagen, hey, das kann man auch mit bezahlen dann sozusagen. Ist es eher so, dass vielleicht mehr gemacht werden muss. Also da gibt es verschiedenste Ansätze. Also da gibt es zumindest bei uns jetzt nicht das eine Modell. Aber aus Erfahrung ist es so, wenn man sich dann zusammensetzt und einen Weg sucht, dann findet man den auch, wo man sagt, man schaut einfach jetzt nicht nur nüchtern auf die Zahlen, sondern man schaut auch außen rum, weil man kauft ja auch nicht nur Ergebnis, sondern man kauft ja auch die Menschen auch dahinter. Mhm. Das Team, das da ist, ist super wichtig. Ne? Ein tolles Team, die den Standort kennen, die Mitarbeiter, die Mitglieder kennen, die das schon gelebt haben vor Ort. Das ist ein wichtiger Faktor einfach. Dann natürlich auch irgendwo die Mietverträge, dass man sagt, hey, man hat einen charmanten Mietvertrag an einem tollen Eck in Deutschland, wo man jetzt strategisch noch hin möchte. Da sind viele Eckdaten, die damit reinfließen, sodass man nicht so die eine Schablone eigentlich hinlegen kann. Aber ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und mit ein paar habe ich ja schon gesprochen, wenn beide wollen, dann findet man auch einen Weg und dann findet man auch irgendwo eine Summe, die für beide Seiten dann wirklich okay ist, wo man sagt, dafür gibt man das Lebenswerk dann auch in neue Hände.
Okay, also wenn ich so raushöre, heißt, ihr habt schon verschiedene Bewertungsansätze genommen, also Multiple, Ertragswert und so weiter.
Wir sind da höchst individuell, weil jedes Studio ist individuell, jeder Verkäufer, jeder von uns in der Runde ist individuell und da muss man offen drüber reden. Und da muss man einfach sagen, was sind Vorstellungen, Gedanken, wo soll es hingehen? Und dann findet man auch eigentlich meinen Weg.
Christoph, wie schaut es bei euch aus?
Ja, ich geb dir grundsätzlich recht. Ich würde sagen, bei uns ist wahrscheinlich vielleicht auch ein Ticken noch mehr in dem Multiple-Bereich oder in der Multiple-Perspektive aus dem einfachen Grund, dass wir schon einen Fokus hatten auf Studio oder Übernahmen, wo schon recht gute Ertragssituation da war. Der Hintergrund ist eigentlich so, der Hauptgrund, würde ich sagen, ist, dass es uns hilft, nochmal schneller im Wachstum zu sein, dass wir sozusagen nicht einen Sanierungsfall übernehmen und da nochmal sehr, sehr viel Zeit reinstecken müssen, sondern in der Regel schon jetzt auch Partner übernommen haben, die schon ganz gute Ergebnisse hatten. Und dann kommst du eigentlich mit dem Multiple-Ansatz der ist nicht so kompliziert. Ja? Da gibt es auch Benchmarks, also historische Transaktionen, die stattgefunden haben. Das ist auch für die Verkäufer oft so eine der ersten Dinge, die im Kopf haben. Ja, mein EBIT da mal X, das müsste es doch eigentlich ungefähr so wert sein. Also das ist, finde ich, eigentlich ganz gutes Verfahren, weil da viele was mit anfangen können, ist nicht so kompliziert und es gibt auch dann Investoren auf unserer Seite natürlich immer ein Gefühl dafür, okay, wo steht die Bewertung des Unternehmens so im Vergleich, aber trotzdem hat Stefan total recht, es ist wahnsinnig individuell und das EBITDA beispielsweise multipliziert mit einem Faktor ist das eine, aber je nach Studio oder Unternehmenssituation kommt es dann auch oft zu, sag ich mal, beim eigentlichen Kaufpreis, der beim Käufer ankommt, zu einem ganz anderen Ergebnis, weil der Verschuldung wird abgezogen natürlich noch, und wenn du einen Kapitalstau in deinem Unternehmen hast und 5 Sauen sind nun mal kaputt und müssen eigentlich neu gemacht werden, dann wäre das auch was man berücksichtigt. Also da ist dann doch auch immer wieder viel Bewegung drin oder der positive Fall, ne, es ist wahnsinnig toll investiert und man hat irgendwie die nächsten 5 Jahre gar nichts mehr zu tun, kann man sowas natürlich auch positiv nochmal diskutieren. Also dann kommt natürlich wieder sehr viel Individualität rein, aber ich würde sagen, so ne, auf deine Frage eingehend und auch vielleicht für Betreiber, die sich da Gedanken machen, wenn ich ein gutes Ergebnis erziele mit meinem Studio, komme ich mit einem Multiple-Ansatz eigentlich schon recht weit und kann auf der Basis diskutieren. Habe ich eher die Situation, dass ich Verluste mache oder gerade so die schwarze Null schramme, dann kommst du natürlich mit dem Ansatz nicht so weiter. Da muss man halt drüber sprechen, ne? Was hat das Unternehmen für eine Substanz an Assets? Was glaubt auch der Unternehmer, wo läuft's hin? Und dann kann sich auch, sag ich mal, so ein bisschen der Kaufpreismechanismus ändern, dass man sagt, man zahlt vielleicht nicht direkt alles bei der Unterschrift, sondern hat vielleicht noch eine Komponente mit dabei, dass man sagt, okay, wenn dann die Ergebnisse so kommen, wie du glaubst, dass sie kommen, dann gibt es noch eine Earn-Out-Zahlung oder sowas in die Richtung. Also da hat man schon recht viele Spielmöglichkeiten. Und ich erinnere mich noch gut an die Zeit, kurz nach Corona, wir waren eigentlich die Ersten, die wieder angefangen haben, Transaktionen zu machen und größere Betreiber da zu investieren und sie zu übernehmen. Und da hatten wir ja alle eine furchtbare Bilanz und quasi kaum Ergebnis, wenn überhaupt. Und dann haben natürlich die Gründer gesagt, naja gut, ich schenke dir jetzt nicht mein Unternehmen, nur weil ich gerade kein Ergebnis mache, das wird sich wieder entwickeln. Und da kommst du natürlich nur zusammen, wenn dann beide Seiten sagen, ja, nee, klar, deswegen kaufen wir ja auch, weil wir alle glauben, dass die Branche wieder zurückkommt. Und yes, ist sie, stronger than ever, zum Glück. Und dann musst du da halt einen Weg finden, dass du sagst, dann geht dir aber auch noch ein Stück das Risiko mit, weil es hätte jetzt keinen Käufer gegeben 2021, der dir gesagt hat, gut, dein EBITDA vor Corona, das mit Faktor X, jetzt zahle ich dir jetzt einfach Cash auf die Kralle. Dafür war das Risiko ein bisschen zu groß zu dem Zeitpunkt. Ja, ne? Und da muss man dann wirklich ganz individuell immer gucken mit dem Verkäufer, was passt für beide Seiten, kommt man da zusammen und macht es, glaube ich, unser Leben nicht einfacher, dass es so viele Spielvarianten gibt, ne?
Ja.
Aber das ist am Ende des Tages, das man machen muss.
Und vielleicht als Nachsatz, was auch noch super wichtig ist, glaube ich, bei der Sache, wir haben uns mittlerweile total darauf spezialisiert, dass wir auch die Verkäufer in steuerlicher Beratung beiseite stehen. Also, dass man ja auch sagt, wie kann man es steuerlich einfach optimiert machen? Das ist ja auch ein Riesenspielfeld, was da ist. Und da gibt es viele Möglichkeiten halt, wo man sagt, man kann wirklich sein Unternehmen steueroptimiert verkaufen, dass dann möglichst viel auch beim Verkäufer ankommt. Denn das ist eine Möglichkeit und da haben wir uns halt drauf spezialisiert und in den letzten Transaktionen schon sehr viele da damit unterstützen können, dass man sagt, von der Gesamtsumme kommt dann auch viel an. Mhm. Ja, das ist schon auch was, was man dann noch mit in den Topf werfen kann.
Ja, genau. Gerade bei den Multiples nochmal zu sprechen, ihr macht ausschließlich Ergebnismultiple, also EBITDA oder eine Ergebnisgröße, oder habt ihr auch mal Umsatzmultiple gemacht?
Wir haben es tatsächlich mal gemacht, aber nicht im Fitnessstudio-Komplex, okay, sondern bei, sag ich mal, so digitalen Ventures, wo es üblich ist, dass du halt keinen EBITDA hast für eine geraume Zeit und eher so ein Plattform-Investment oder sowas machst. Da haben wir auch schon mal, das war ja vor Corona, MyFitnessCard beispielsweise war so ein Ansatz, wo wir diesem Aggregatorgeschäft mal investiert haben. Auf der Fitnessstudio-Ebene würde ich sagen, brauchst du es eigentlich nicht. Also man setzt es natürlich schon mal ins Verhältnis, um zu sehen, passt es zusammen. Mhm. Aber das ist dann schon eher auf dem EBIT da.
Okay.
Oder EBIT. Ja.
EBIT. Alright. Dann ihr hattet vorhin auch einen spannenden Punkt genannt, nämlich die aktuellen Inhaber und die Teams mitzunehmen. Weil das ist ja eine Sache, das kannst du ja nicht wirklich bewerten, weil das ist ja Unternehmenskultur, die ist individuell. Aber die werden ja dann reingenommen in eine größere Gruppe, wo auch eine Unternehmenskultur schon vorherrscht. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Ritt. Wie geht ihr damit um, dass ihr diese Kulturen, also einmal die Inhaber, die eben dann abgeben, oder Inhaberinnen, einmal abzuholen, aber auch die Teams, die dabei sind, und diese unterschiedlichen Unternehmenskulturen da einzugliedern? Wie macht ihr das, Christoph?
Ja, das ist eine super Frage. Also für uns ist das immer total wichtig und auch immer ein wichtiger Erfolgsbestandteil, weil nach der Transaktion ist vor der Transaktion und du musst schauen, dass du es dann eben gut integrierst, damit es auch gut funktioniert. Und wie unsere Fitness First und Dive Group DNA versuchen wir super schnell, super früh an die Mitglieder und Mitarbeiter vor allen Dingen ranzubringen. Und wir haben es ins Pflichtenheft geschrieben, dass wir Menschen motivieren. Das Gleiche gilt auch für die Mitarbeiter, und haben da unsere Fitness First DNA und Schulungen und versuchen, die da schnellstmöglich mit auf die Reise zu nehmen, und haben da auch immer super positives Feedback bekommen. Ja, dass das sozusagen sehr, sehr wertschätzend und so gemeinschaftlich angegangen wird. Wir haben auch immer so ein bisschen den Slogan, den wir natürlich auch für die Mitglieder dann in den Studios nutzen, weil wir dann irgendwann entschieden haben, dass nach der Transaktion die Targets, die wir übernehmen, die werden rebrandet und es wird ein Fitness First Studio. Mhm. Das war nicht von Anfang an so bei uns. Und dann haben wir gesagt, wir schauen uns schon an, was gut funktioniert bei euch, und sind jetzt nicht auf dem hohen Ross und ziehen nur unseren Stiefel durch, sondern das Neue kommt, aber das Beste bleibt, ja, so ein bisschen in die Richtung. Und lass uns auch immer wieder inspirieren. Und dann macht es für mich zumindest auch immer auch einen Unterschied, nochmal zu unterscheiden, wie holt man die Mitarbeiter in den Studios ab und die eher in den Zentralfunktionen sind. Mhm. Das hast du halt zentrale Mitarbeiter im größeren Stil eigentlich auch nur dann bei etwas größeren Übernahmen, die sich auch ein Head Office leisten. Und ich muss sagen, mir geht da immer wieder das Herz auf, wenn wir größere Company-Events haben und ich dann auch aus der Transaktion, aus dem Deal gesehen habe, ach, da war jemand, der hat da das Marketing gemacht, und auf einmal tauchte bei uns im Marketing-Team auf, hat da eine tolle Rolle bekommen und ist total happy, weil er sagt, ich mache jetzt zwar nicht mehr alles im Marketing wie vorher, weil es war halt eine Company mit irgendwie 5 Studios, und da habe ich von der Pressemitteilung bis zum Online-Marketing irgendwie alles gemacht, aber ich habe jetzt da mal einen Bereich und bin da ein Head-Off geworden und mache das aber jetzt halt für 210 Studios und habe ein viel, viel größeres Budget und habe mehr Kollegen, mit denen ich mich austauschen kann, lerne nochmal neue Dinge und so. Und wie happy die dann sind und wie viel es uns das bringt, das finde ich immer, da gibt es wirklich einige richtig tolle Success-Stories, finde ich immer mega zu sehen. Aber wenn man ehrlich ist, gibt es auch die Fälle, die sagen, das ist jetzt nicht meine Welt. Ja, das gibt's auch, ja, weil Menschen sind Gewohnheitstiere und Veränderungen ist nicht jedermanns Sache. Ich habe gerade ein Beispiel gebracht, dass man häufig in den zentralen Bereichen eben so diese Allrounder so hat, ja, weil das ist, manche lieben das, vielleicht dann sogar auch nicht nur Marketing, sondern auch noch Operations und XY und andere Sachen noch zu machen. Und das ist dann bei uns schon meistens so, dass dadurch, dass wir einfach größer sind und mehr abteilungsorientiert dann auch arbeiten, etwas, was das nicht immer geht, ja. Und deswegen gibt es natürlich auch die Fälle, die sagen, hier fühle ich mich dann nicht mehr so zu Hause und suche mir was Neues. Aber überwiegend funktioniert das sehr, sehr gut. Und in dem Tempo, in dem wir unsere beiden Organisationen wachsen, sind wir natürlich auch, glaube ich, immer, kann man für beide Unternehmen sagen, sehr happy, wenn wir gute Talente dann erhalten können und begeistern können, da die Reise zu begleiten und weiter mit Gas zu geben.
Mhm. Ja. Bevor ich die Frage an dich gebe, Stefan, noch eine Zwischenfrage. Würdest du auch sagen, dass sich die Unternehmenskultur dadurch auch ändert? Ich frage ganz gezielt, weil du hattest ja Jumpers, das war ja dein Baby. Dann kommt All-Inclusive Fitness, die du dazu nimmst. Und auf einmal wird dein Baby umgebrandet in All-Inclusive Fitness. War ja wahrscheinlich auch nicht ganz so, also ich weiß, du hast immer diesen kleinen Frosch da an deinem Kragen. Ich habe so gesagt, der Frosch muss weg. Ich sage, du hast den doch erfunden. Ja.
Warum? Aber das war wirklich gar kein Problem. Also die Frage kam natürlich häufig, weil das natürlich, aber ich habe ihm gesagt, das Branding bei uns, das ist ja eigentlich nur eine Marketinghülle nach außen. Mhm. Also deswegen hatte ich auch wirklich kein Problem, als dann der Frosch einfach vernichtet wurde. Weil das Wertvolle an diesem Frosch, was das ganze Team und ich die Jahrzehnte aufgebaut haben, das lebt ja weiter. Ja. Das ist eben genau die DNA. Ja. Wie gehe ich im Team miteinander um? Wie gehe ich wertschätzend mit den Mitgliedern um? Wie gehe ich mit Partnern um und so weiter? Und genau das ist ja das, was zählt. Und deswegen ist das Brand ja nach außen das eine, aber die DNA innen das andere. Mhm. Und das ist genau, wie Christoph gesagt hat, ehrlich das, was uns ausmacht, was meiner Ansicht nach auch ein Erfolgsrezept ist von den Companies, die jetzt gerade wachsen, dass man eben sagt, hey, man legt auf ganz viele Dinge Wert, auf die man schon mit 1, 5, 10 Anlagen Wert gelegt hat, auf die legt man jetzt immer noch Wert. Also dass auch jede Öffnung, also ich habe es mal lustigerweise gesagt, aber es ist auch so, bis zur Geburt meines ersten Sohnes wusste ich nicht, dass was Schöneres als Studios eröffnen gibt, ja. Weil das war einfach so das absolute Highlight, genau diese Magic Moments, die man hat, wenn man da ein neues Team kennenlernt, neu reingeht irgendwo und das ist fantastisch, ja. Und das ist das, was die Menschen ausmachen. Mhm. Und deswegen ist so das Logo das eine, aber was dahinter ist, das andere. Und das weiterleben zu lassen, das ist eine Herausforderung. Bei wachsender Teamstärke ist ganz klar. Und das funktioniert nur, wenn du sagst, gerade jetzt bei mir als Gründer, wenn du nach und nach halt Leute im Team hast, die du identifizierst, die sagen, hey, die identifizieren sich komplett mit der Sache, die sind infiziert, die leben das. Mhm. Und wenn man sich bei uns das Management-Team anschaut, über 2/3 davon sind mehr als 10 oder 12 Jahre dabei. Also ich selber bin jetzt 18 Jahre dabei, die anderen 2 Kollegen 17 Jahre. Mhm. Und dann gibt es welche mit 15, mit 12 Jahren. Das ist schon auch ein geiles Teil, wenn du zusammen wächst und zusammen groß wirst. Mhm. Und so haben wir ganz viele Köpfe. Wir haben zum Teil Aushilfen, die sind 15 Jahre dabei. Und das sind so Sachen, die schon super wertvoll sind. Und natürlich, wenn dann neue ongeboardet werden, neue Teammitglieder, ist es immer eine Herausforderung. Aber das schafft man relativ schnell, wenn man authentisch, offen und ehrlich ist. Mhm. Und dann schafft man auch die DNA weiterleben zu lassen. Und das ist einfach, es ist Arbeit, es kostet auch Energie, aber es ist super wertvoll. Und ich glaube, da darf man nicht aufhören zu machen. Und das spüren auch die Verkaufsinteressenten. Aber bei uns ist ja zum Beispiel auch so, dass ich mir auch bewusst entschieden habe, dass ich persönlich das auch noch mache. Also ich bin ja bei jedem Erstkontakt, ich bin immer der Ansprechpartner von Anfang bis Ende, egal ob es ein Studio ist oder ob es 20 Studios sind, egal ob es ein Sanierungsfall ist oder ob es eine mega erfolgreiche Kette mit 15 Millionen EBITDA aufwärts ist. Also da bin ich immer der erste Ansprechpartner, weil es mir auch wichtig ist, dass ich dann auch dem Team und dem Verkäufer das auch so kommunizieren kann. Und das heißt nicht, dass wir im Team nicht ganz viele Leute haben, die das auch gut machen. Aber diesen ersten Schritt, der ist mir einfach noch mega wichtig. Und ich mache es ja auch nicht alleine. Also der Rainer Mast, der CFO, der ist ja auch 5 Jahre jetzt schon mit dabei. Und der hat der lebt das genauso, ja. Der ist genauso da und der lebt diese Werte. Dem ist genauso wichtig wie mir auch, dass diese Werte weiterleben. Und ich glaube, es gibt das Sprichwort, der der Fisch stinkt immer vom Kopf weg und da ist einfach was dran. Also so wie, wenn wir in ein Studio reinkommen und wir wissen, welcher Clubmanager ist da drin, dann weiß man so ein bisschen, was für ein Team ist da. Ne? Mhm. Und so ist bei neuen Zukäufen dann auch.
Ja.
Und deswegen gehen wir da rein und sprechen mit denen. Wir sind immer persönlich beim ersten Kennenlernabend dabei, bin ich auch immer selber mit dabei. Da sind bei uns 3-4 Leute mit im Team, um die kennenzulernen. Und dann ist genau die Herausforderung, wie Christoph sagt, es klappt nicht immer. Es gibt auch welche, die sich bewusst entscheiden, es war eine tolle Zeit und das neue Konstrukt ist nichts mehr.
Ja.
Aber die meisten nutzen auch die Chancen, die so ein Zusammenschluss oder so ein Übernahme dann ergeben, dass jeder für sich ja auch nochmal wachsen kann. Also wenn man überlegt, was in den Companies dann für Möglichkeiten da sind auf einmal. Du warst in einem Studio oder einem Fünfer- oder Achterverbund und dann warst du Stellvertreter und dann musstest warten, bis irgendwo was frei wird oder so. Und bei einer wachsenden Company hast du Chancen auf einmal deutschlandweit. Du kannst fachspezifisch weiterentwickeln im Club. Du kannst Regio machen, du kannst Regional Coach machen, du kannst einen Trainingsbereich, du kannst Market, also du kannst alles machen. Also deswegen schafft man es da schon, die meisten auch zu motivieren und genauso anzuzünden, wie es halt bei der zweiten Eröffnung war oder bei der 150.
Bei 150.
Ja. Manchmal ist es ja ein bisschen erschreckend, wie viele Parallelen es da bei uns gibt. Ja. Also schön zu sehen, dass wir da irgendwie auch echt ähnlich ticken. Und ich erinnere mich noch an einen Moment in unserer Wachstumsstory in den letzten Jahren, dass wir dann irgendwann mal auf der Weihnachtsfeier standen und festgestellt haben, irgendwie sind hier so viele neue Gesichter und dann hast du halt den Moment, da kennst du nicht mehr jeden Clubmanager mit Namen, ja, weil die dann teilweise auch so schnell wechseln. Ja, also das ist dann irgendwie, also da verändert sich natürlich schon noch was in der Kultur des Unternehmens und was sicherlich auch unsere beiden Unternehmen erlebt haben und immer noch erleben, ist, dass natürlich die Mitarbeiter, die schon lange dabei sind, die ja ihre Abteilung und so weiter leiten, es wird ein Teil ihrer neuen Jobroutine ist, Dinge zu integrieren. Ja, die müssen Neues, kommt so viel Neues dazu, neue GmbHs, neue Mitarbeiter, neue Unternehmen und dann jede Abteilung ist davon, sage ich mal, betroffen, in Anführungszeichen, muss sich auch damit auseinandersetzen. Und da tut sich auch schon viel in der eigenen Organisation. Aber ich glaube, die Kunst ist wirklich auch diese, wie gesagt, also diese DNA, die das Unternehmen ausmacht, trotz des Wachstums nicht zu verlieren und immer den Mensch im Blick zu behalten.
Mhm. Ja, das ist bei uns ähnlich. Der liebe Lars, der hinter der Kamera sitzt heute, der ist auch schon seit über 15 Jahren dabei. Und ich glaube nicht, dass er sich vorgestellt hätte, dass er mal Podcasts schneiden und aufnehmen muss. Aber auch da, immer permanent im Wandel. Genau, ich würde gerne noch mal auf die verschiedenen Transaktionen oder nicht auf die einzelnen, die ihr durchgeführt habt, sondern eher so auf die Highlights. Also gibt es eine Transaktion, wo ihr sagt, ey, das war echt ein richtig cooler Deal oder wo ihr sagt, das hatte ich mir ursprünglich mal anders vorgestellt, ist das, was dann am Ende rauskam. Und Stefan, fangen wir mal bei dir an. Welche ist dir hängen oder wo sagst du persönlich, boah, das war wirklich krass, wo du sagst, da bin ich stolz drauf oder hatte ich mir komplett anders vorgestellt.
Also komplett anders vorgestellt ist zum Glück nichts dabei.
Sehr gut.
Also wir sind wirklich im Team immer noch voll überzeugt, dass alles, was wir da gemacht haben, seinen Sinn hat. Und es gibt natürlich Transaktionen aus verschiedenen Gründen, die einem nochmal mehr nach vorne bringen. Teilweise ist es, weil du dir ein tolles Ergebnis dazu holst. Teilweise ist es, weil du strategisch eine Region auf einmal abdeckst, die sehr interessant ist. Es gibt eigentlich wenig, wo man sagt, das würde man anders machen, weil wir schon sehr bewusst wachsen und wir könnten auch schon 20 Studios mehr haben, wenn wir eher mal Ja sagen oder eher mal Kompromiss oder so, ne? Aber wir sagen dann eher, dass da gehen wir gar nicht ins Gespräch oder so, weil wir wissen, das ist für uns jetzt nicht der Magic Moment, dass es Sinn macht für uns und dann auch für den Verkäufer. Natürlich sind aber jetzt gerade im Sommer für uns ein besonderes Ereignis, wenn man so eine tolle Gruppe wie Fitstar zum Beispiel jetzt zu All-Inclusive zusammenführen kann, die natürlich die Münchner Markt beherrschen und auch im Frankenland sehr stark sind. Das ist natürlich emotional nochmal was Besonderes, klar, weil das ist einfach ein richtiger Jackpot für uns gewesen. Da waren wir super happy. Auf der anderen Seite sind aber auch kleine Transaktionen, wo man sagt, hey, das ist einfach jetzt ein Einzelstudio, aber mit dem werden wir richtig Spaß haben, weil es sind tolle Leute da, tolle Immobilie und mit dem All-Inclusive-Konzept zusammen kann man da was machen. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Unterschiede bei uns, dass wir so Einzelsachen auch noch sehr stark machen, uns da fokussiert haben drauf. weil wir sagen, dass das ist, wir haben uns halt darauf eingestellt. Wir haben eine Plattform dazu geschaffen. Wir haben innerhalb der Company einen eigenen Bereich, der das macht. Und da können wir auch so Einzelstudios. Und das sind oft auch tolle Sachen, wo man da einfach sagt, hey, das ist schön, dass wir den einzelnen Club jetzt einfach zu All Inclusive dazu gebracht haben. Und aber natürlich sind Sachen wie Fitstar oder auch Flex Fitness, die den Kölner Markt einfach sehr stark dominieren, war natürlich auch ganz toll, dass wir das geschafft haben, die zu uns zu überzeugen, dass sie an uns verkaufen, weil es einfach eine tolle Entwicklung für die Gruppe ist. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist immer, dass man sich morgens in den Spiegel schauen kann und sagt, man hat keine wilden Sachen gemacht. Mhm. Auch wenn, ja,
also zumindest in Hinsicht auf
den beruflichen Bereich, Janusz, ist das so?
Und definiere insofern
zählt das in beiden Bereichen.
Sehr, sehr cool. Christoph, wie war es bei dir?
Ja, oder bei euch? Ja, also ich würde vielleicht mal zwei Beispiele rauspicken. Eins mit sag ich mal, einem starken transformativen Charakter und eine Transaktion mit guten Learnings oder vielen Learnings. Auch wenn es so ist, genau wie Stefan sagt, jede Transaktion bringt einen weiter und alle waren auch toi, toi, toi bei uns echt gut. Wir haben da nichts zu bereuen, im Gegenteil. Wie viel Zeit haben wir? Ich muss ein bisschen ausholen.
Ja. Wir haben noch ein bisschen.
Ja, nee, es ist
10 Minuten.
Interessant. Nee, so lange brauche ich nicht. Wenn ich zurückschaue auf 2019, das war eine Zeit und auch die Jahre davor, 17, 18 bis 19, die für Fitness First in Deutschland keine einfache Phase waren. Also da haben wir auch intern teilweise vom Patienten auf der Intensivstation gesprochen, so ungefähr, weil wir gesagt haben, wir müssen hier echt viel jetzt verändern. Mhm. Da gab es in der Vergangenheit Themen, die nicht gut gelaufen sind. Das lasse ich jetzt mal weg, weil das auch nicht so wirklich das Management oder den Investor betrifft, sondern auch äußere Umstände. Aber wir mussten Fitness First muss sich verändern, Fitness First in Deutschland muss sich neu positionieren, neu erfinden. Und da war wirklich viel zu tun, da hatten wir auch nicht viel Ergebnis und so, hatten das Portfolio ziemlich runtergeschrumpft, waren nur noch so um die paar 50 Studios unterwegs. Und dann haben wir 2019 es geschafft, über diese ein, zwei Jahre davor, die Repositionierung und wirklich uns das Produkt und die Mitglieder wieder in den Vordergrund zu rücken und die gute, viel Investition in die Fitness First Studio wieder eine richtig gute Plattform mit Fitness First aufzusetzen. Mhm. Die auch wieder, sagen wir mal, investable wurde, so aus der Investorensprache. Also das, wir haben es nämlich dann geschafft, 2019 mit der Kapitalmarktanleihe Nordic Bond 40 Millionen zu raisen, sozusagen zu finanzieren.
Ganz kurz, war Waterland, war da schon?
Nein, das war noch
Oaktree
Zeit. Das war noch zu Oaktree-Zeiten. Genau. Und Transaktionen zu machen, in dem Fall war das die Smilex-Transaktion im rein, also im Saarland vor allen Dingen.
Saarländer.
Genau. Und das war für uns schon ein sehr, sehr wichtiger Wendepunkt, dass wir gesehen haben, okay, der Kapitalmarkt glaubt an die Story, dass wir da über diesen Zukauf auch, sag ich mal, den Start dieser Buy-and-Build-Strategie machen können, haben einen stattlichen Betrag finanzieren können. Und haben dann auch von Smilex wirklich viel gelernt. Also muss man wirklich sagen, da haben wir noch länger die Brands parallel laufen lassen. Und die haben einige Dinge gut gemacht, auch einfacher dann teilweise als wir. Und wir haben da so ein paar, sag ich mal, Zöpfe abschneiden können und Learnings, die wir da generiert haben. Das war super und hat uns in den Jahren, die allen Jahren, die danach kamen, wo wir so dieses gesamten Modell, wie stellen wir eigentlich Fitness First, vor allem diesen Fitness First Red Bereich für die Zukunft auf, viel geholfen und dann sind ja viele Transaktionen danach noch gefolgt. Und dann muss ich sagen, so aus meiner Erfahrung, was macht manchmal Transaktionen schwieriger? Das ist oft, wenn du viele Parteien hast. Also Gesellschafter, die sich untereinander nicht einig sind, ist sehr kompliziert. Ja, da musst du oft über Eck verhandeln. Also wir hatten es auch schon mal, dass wir für eine und dieselbe Firma zwei unterschiedliche Kaufverträge aufsetzen mussten. Das eine mit dem einen Gesellschafter und den anderen Kaufvertrag mit dem anderen. Und es war wirklich sehr, sehr spannend. Mühsam dann, weil du dann wirklich immer, du musst ist wie zwei Transaktionen zu verhandeln, ja, weil du musst zwei Kaufverträge immer individuell, die wollten nicht mehr miteinander sprechen. Also wir haben eigentlich unter denen angefangen zu vermitteln, damit sie es schaffen, ihre Firma zu verkaufen. Also es war
dann interessant. Dann noch eine extra Fee wieder abgezogen für Beratung.
Ja, das ist dann immer schwierig. Ja,
für aber Psychologieberatung.
Ich hätte was verdient gehabt wahrscheinlich. Aber ja, das ist dann, das sind so Konstellationen, wo man wirklich viel mehr Aufwand nochmal reinstecken muss in die Verhandlungen, die dich mehr Zeit und auch Geld kosten. Ja, und zu guter Letzt natürlich jetzt auch die FitOne-Transaktion, für uns die größte bisher in der Firmengeschichte, mit über 40 Studios, über 220.000 Mitgliedern. Mhm. Und da sind wir immer noch am Integrieren sozusagen und rebranden. Das wird jetzt abgeschlossen sein mit der ersten Phase im November in Deutschland, und dann folgt noch Österreich. Und da klar, ich meine, das hat uns natürlich nochmal einen richtigen Schub gegeben. Mhm.
Genau. Frage, gab es ein Target oder eine Kette oder Studio, wo der andere jeweils euch weggekauft hat, wo ihr gesagt habt, die hätten wir auch gerne gehabt, oder stellt ihr da immer so euch ein?
Man erfährt es ja nicht, ne? Also das ist auch mit Sicherheit, werden wir manchmal aufs Gleiche schauen und uns, aber man erfährt ja immer nie, wann, wo, wer dran ist.
Ja.
Deswegen ist das, aber klar, ich glaube, hat jeder mal, wo er sagt, hey, schon ein cooler Move, da gratuliert man sich dann ja auch. Mhm. Also ist ja auch ein sehr oft, ist ja ein tolles Miteinander. Also man sitzt ja im gleichen Boot, wir haben die gleiche Branche, wir haben das Interesse, dass die Branche wächst und gedeiht. Und so hat uns damals auch ja gefreut, dass Fitness First wieder so groß geworden ist. Kann man sagen, ja, wären die weg, dann wäre einer weniger. Mhm. Andererseits, die Branche lebt ja auch von Wettbewerb. Wir erschließen neue Marktsegmente, die Mitglieder werden Aufmerksamkeit, die noch nicht Mitglieder, die ja doch auch leider noch in der Überzahl sind in Deutschland. Das ist ja zusammen, sind wir viel stärker. Deswegen haben wir einen tollen Austausch untereinander auch. Und deswegen, klar, aber hat jeder auch irgendwo seine Brandmauer. Das ist ja auch normal. Aber ich glaube, jeder von uns ist fachlich so drauf, dass er sagt, das kann man trennen. Und wir haben einen super Austausch. Und es gibt ja nicht nur die Expansion. Es gibt ja auch das Daily Business, es gibt den Markt, es gibt das Wachstum. Wir sind beide Ketten sehr engagiert im Bereich auch Image, Brand, Aufbau für die Branche. Und da zieht man natürlich komplett an einem Strang. Aber wir wissen natürlich jetzt nicht immer, wer ist wo dran. Und erfährt man es dann erst im Nachhinein. Ja. Aber da schreibt man sich dann auch mal eine nette WhatsApp und sagt, hey, gratuliere, habt ihr cool gemacht. Also das ist echt sportlich gesehen dann. Ne?
Sehr gut.
Ja, das stimmt. Also eigentlich erstaunlich wenig bisher, muss man wirklich sagen. Ne? Also da scheinen wir irgendwie doch ein bisschen unterschiedliche Töpfe zu haben und dort zu fischen. Trotzdem sind wir natürlich ja auf dem Papier Konkurrenz, ja, aber es fühlt sich irgendwie nicht so an. Also ich finde, da hat die Corona-Zeit uns irgendwie als Branche auch nochmal, also das war gut, hat uns nochmal enger zusammengeführt, und wir haben ja seitdem auch echt einen engeren Kontakt, und das ist immer wertschätzend und fühlt sich wirklich so an, als würden wir irgendwie alle gemeinsam hier an was Großem Ganzen arbeiten. Und hier und da, klar, gibt es mal vielleicht so Situationen, wo man sich da ein bisschen mehr spürt als Konkurrenz, aber eher weniger, und das ist schon ungewöhnlich und finde ich auch sehr, sehr positiv. Also das gibt es vielleicht auch in anderen Industrien nicht so, ja, dass man da mittlerweile so offen ist und miteinander auch wirklich sieht, der Markt ist groß, ja. Also es gibt hier noch viel zu tun, und wir müssen uns da jetzt nicht irgendwie Sorgen machen, dass wir uns großartig in die Quere kommen. Es wird bestimmt in den nächsten Jahren irgendwie mal Themen da geben. Aber wir sind da echt auf dem Level, auf dem wir zusammenarbeiten, glaube ich, müssen wir uns da keine Sorgen machen.
Ja. Und allein schon, dass ihr beide zu mir in die Show kommt und wir über das Thema sprechen, wo ich gegenseitig auch am stärksten.
Ja, das wissen die Leute nicht, zusammengeschnitten. Wir sitzen ja nicht im Das wollten wir nicht.
Wir haben sogar ein Taxi auf dem Weg.
Ja, genau. Teil. Also ja, Stefan ist mit CJI da. Und
hoffentlich hören das unsere Investoren auch, dass wir zusammen Taxi fahren, um es aufzuteilen.
Um es zu splitten. Ja. Alright. Ich möchte noch über ein Thema reden, wo ich gerne eure Meinung zu hätte. Und zwar hatten wir am 27. Oktober, das war ein Montag, das war für mich ein sehr, sehr wilder Montag und dann auch Dienstag und Mittwoch danach, weil ich noch ein Telefon hing. Da hat Basic Fit bekannt gegeben, dass sie die Clever Fit Franchise die Clever Fit Gruppe in ganz Europa übernommen haben. Genau. Ist für Basic Fit was Neues gewesen im Sinne von, okay, Eigenbetrieb, also als börsennotiertes Unternehmen, aber trotzdem Eigenbetrieb, und jetzt nehmen wir ein Franchise rüber. Und ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen Déjà-vu zu 2016, wo die Mikro die InChoice damals übernommen hat. Also auch Eigenbetrieb, Elements und dann auf einmal ein Franchise dazu. Da wissen wir jetzt, dass 22 dann wieder der Ausstieg war, wurde an Lafayette, an die Franzosen verkauft. Aber das soll jetzt erstmal nicht reinspielen. Gucken wir mal auf den Deal. Wie bewertet ihr als Menschen, die sich sehr viel mit Transaktionen beschäftigen, diesen Deal? Oder vielleicht vorab, hattet ihr davor irgendwie eine Ahnung oder habt ihr das geahnt oder was gehört oder war das komplett Bäm an dem Montag? Also nicht. Also, aber wie bewertet ihr denn die?
Es war absolut Bäm. Also wir haben nichts mitbekommen. Ja. Ich glaube, die Branche auch nicht. Die haben das so, wie es sein soll, wirklich wohl unter sich gemacht, die Zeit. Mhm. Und ich glaube, es war überraschend. Es ist eine spannende Transaktion. Es ist eine große Transaktion. Klar, Clever Fit ist eine Hausnummer. Rene Muss und Basic Fit hat einen international sehr, sehr guten Ruf. Dementsprechend wird spannend, was sie jetzt da tut. Ich glaube, jeder von uns hat im Moment, zumindest kann ich da nur für mich sprechen, auch noch Fragezeichen im Kopf, weil es natürlich die Frage ist, wie geht's genau weiter? Es gibt natürlich verschiedene Informationen aus allen Ecken gerade. Und ich bin da mal eher ein bisschen zurückhaltend und lasse es auf mich wirken. Und wir werden dann sehen, was kommt. Wir für uns sehen es im Moment nicht als eine große Veränderung am Markt, weil wir für uns, wir gehen unseren Weg weiter und wir werden unseren Weg weitergehen. Wir haben da keine Bedenken, dass die Transaktion jetzt da irgendwo bei uns unser Ziel an Wachstum oder so einschränken wird in irgendeiner Art und Weise. Wir werden sehen, wie das Franchise-Geschäft sich da entwickelt unter der neuen Führung. Angekündigt war es ja schon eine geraume Zeit, dass Basic Fit in die Richtung was plant. Mhm. Deswegen kam das ja nicht ganz neu. Und jetzt wird sich einfach zeigen. Ich wünsche da Ricardo und Team jetzt ganz viel Erfolg da nach vorne. Mhm. Und wir werden sehen, wo es hingeht. Aber ich glaube, dass der Impact für den deutschen Markt jetzt erstmal zu beobachten ist. Also wie die Entwicklung weitergeht. Sie haben auch angekündigt, jetzt erstmal weniger Neueröffnungen zu machen. Erstmal ein bisschen auf Franchise zu schauen, sich da einzugrooven. Mhm. Ich glaube, es ist auch, ich habe einen heilen Respekt vor dem Franchise-Konzept. Das ist ja nochmal völlig anders, als was jetzt Christoph und ich im Alltag machen. Dementsprechend wird da mit Sicherheit nochmal einiges an neuen Feldern dazukommen bei denen. Und wir werden es einfach beobachten. Mhm. Aber wird spannend.
Ja. Wie schaut ihr als LifeFit Group oder als Fitness First da drauf?
Ja, also ich glaube, wirklich positiv zu sehen ist, dass wieder eine große Transaktion stattgefunden hat. Ja. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist ja auch auf BasicFit-Seite da eine Bankenfinanzierung im Hintergrund, die ja auch nochmal konservativer auf Investments schauen, als jetzt vielleicht irgendwie so ein Debt Fund oder sowas. Also das ist definitiv positiv zu bewerten. Unsere Branche wächst, sie wird immer, also es finden wieder mehr Deals statt und große auch und größere Investoren sind mit an Bord. Das ist definitiv ein gutes Zeichen. Ich glaube, es ist jetzt auch, ja, es ist, was kein Geheimnis war, ist, glaube ich, dass Basic Fit auch sich überlegt hat, wie können wir im deutschen Markt schneller vorankommen als bisher. Die Expansion ist stockender verlaufen, als sie das ursprünglich angekündigt haben, dass sie sich da jetzt nach einem Übernahmekandidaten umgeschaut haben. Macht aus meiner Sicht total Sinn, ja, dass sie da eine Plattform jetzt haben, von der sie aus besser und schneller wachsen können, als das in der Vergangenheit der Fall war. Dass Clever Fit da sich mit dem Gedanken trägt zu verkaufen, da gab es mal, glaube ich, mal Gerüchte, aber ja, jetzt hat sich das bewahrheitet. Aber trotzdem ist es ein Deal, der definitiv für Gesprächsstoff sorgt und auch natürlich die Franchise-Nehmer umtreibt. Ja, was bedeutet das für mich? Und ist Clever Fit dann bald nicht mehr die Marke und wird alles zu Basic Fit? Oder da gibt es, glaube ich, einfach noch viele offene Fragen. Wir blicken aber auch jetzt, sag ich mal, abwartend darauf. Grundsätzlich gab es bisher eine ganz gute Koexistenz im Markt zwischen den Clever Fit Studios und der LifeFit Group und auch Basic Fit. War für uns jetzt kein, sag ich mal, irgendwie ein Problem im Markt oder so. Ich glaube, wenn Basic Fit der Fitnessindustrie einen Dienst erweist, dann ist es sicherlich, dass sie nochmal mehr Einsteiger in den Markt bringen und dadurch vielleicht auch so wie so ein Ansaugstutzen nochmal ein bisschen die Masse vergrößern, die dann irgendwann in der Evolution als Fitnessmitglied dann vielleicht irgendwann mal bei uns in den Studios ankommen. Das kann auch durchaus sich positiv auswirken. Also ich bin gespannt, wirklich zu sehen, weil das Produkt Clever Fit und die Studios, wie sie, sag ich mal, konfiguriert sind, von der Ausstattung, von Geräten, gibt es Wellness, gibt es kein Wellness und so weiter. Das ist ja jetzt schon anders als das Basic Fit Standardmodell. Das ist für mich spannend zu beobachten, wie damit umgegangen wird. Und ich drücke allen Beteiligten da die Daumen, dass ein guter Weg gefunden wird und wir werden schauen, ja, wie sich das entwickelt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Vielleicht noch ein Punkt, da hatte ich mit dem Martin, als wir bei Les Mills in München waren, ein bisschen philosophiert. Und laut Martin haben wir in Deutschland zu wenige Studios für die Mitglieder, die wir vorhaben zu machen. Also von daher auch da nochmal für Basic Fit. Ist ja auch cool, dass die auch Clubs aufmachen, neue, nicht nur kaufen. Weil wenn wir mal die 15 Millionen Mitglieder anpeilen wollen, da ist aktuell kein Platz in den Studios, so wie sie heute sind. Von daher muss es ein paar neue geben. Dann zum Abschluss einmal noch Blick nach vorne. Benchmark bei euch ist ja jeweils 250 Clubs wollt ihr haben bis 28, wobei ich glaube, ihr wollt auch, habt auch schon das nächste Ziel. Haltet ihr das für realistisch, dass ihr das Ziel erreichen werdet? Und wie sind jetzt so die nächsten Schritte, die ihr vielleicht auch in Anwesenheit des anderen und vielen, vielen Zuhörern da draußen preisgeben dürft? Genau, Stefan.
Also ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz.
aber haben wir doch schon erreicht. Die Pressemitteilung fehlt noch.
Nein, also ich bin natürlich fest überzeugt, also das wird, die 250 wird auch ein Zwischenziel sein.
Ja.
Ich bin ganz sicher, dass das Wachstum stark vorangeht. Wie du gesagt hast, wir erwarten hier prozentual die nächsten Jahre 3-4% Aufwärtsminimum der Penetrationsquote innerhalb der Bevölkerung. Da bin ich auch sicher, dass wir das als Branche zusammen auch mit den Verbänden schaffen können. Und da braucht es natürlich einerseits die bestehenden Studios, die natürlich hier auch noch an manchen Ecken vielleicht sich optimieren können. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch neue Clubs, weil wir natürlich den Leuten auch die Trainingsmöglichkeiten bieten müssen. Und wie es in 2030 ausschaut, der Markt, wissen wir alle noch nicht genau. Wer da neben All Inclusive noch da ist, weiß ich heute nicht. Ne? Wir werden da sein.
Wir auch.
Und dann schauen wir auch. Nein, war natürlich ein Spaß, aber ich denke, es wird natürlich auch ein bisschen noch, der Markt wird sich ein bisschen verändern. Ich denke, dass ein paar große Player, wo ich auch persönlich der Überzeugung bin, dass zwei heute hier im Raum sitzen, einfach weitermachen und wachsen werden stark an Mitgliedern und auch an Studios, sowohl Übernahmen als auch Neueröffnungen, mal Greenfield hier und da mit Sicherheit. Und es wird aber auch noch andere geben. Und es wird aber auch, und da werde ich nicht müde, das zu sagen, es wird auch noch viele Mom-and-Pop-Stores geben, die genauso wichtig sind für die Branche, die genauso wichtig sind, um der Bevölkerung Zugang zum Training und zum gesunden Leben zu geben. Und das sind einfach inhabergeführte Studios oder kleine Ketten. Die haben auch einen brutal hohen Wert an der ganzen Entwicklung, die wir jetzt gerade erleben. Und dementsprechend bin ich mir sicher, dass es zwar sich bisschen zusammenschließt, dass es weniger Ketten gibt, aber die dafür größer, aber dass es trotzdem auch noch einen gewissen Bereich gibt von einzelnen kleinen Ketten, weil die das mit Herzblut und mega erfolgreich machen und natürlich auch im Premium-Bereich, also den wird es auch immer geben, also wo die Leute sagen, sie investieren bewusst mehr Geld und wollen dafür ein anderes Produkt zum Teil haben, also diese Segmente wird es auch meiner Ansicht nach immer geben.
Und Christoph, ihr habt das Ziel schon so auch fast erreicht. Wie ist deine Sicht auf den Markt, ich sag mal 2030, Thema Einzelstudio-Kette, auch LifeFitGroup oder Fitness First in diesem Markt? Wie wird da die Entwicklung sein, deiner Meinung nach?
Ja, also die 250, da mache ich mir auch keine Sorgen, aber soll jetzt nicht überheblich klingen, ne? Aber das werden wir schon schaffen. Also ich glaube, wir haben uns da auch schon intern einen Ticken höhere Ziele gesetzt. Es gibt einfach noch gerade, finde ich so, in den letzten 2-3 Jahren auch so viele Anlässe, die man sieht, die so viel Rückenwind für unsere Branche mitbringen, dass wir A, insgesamt, glaube ich, wachsen werden mit einem guten Wachstum und B, auch da weiter konsolidieren können. Klar, der Kettenanteil wird zunehmen. Das ist in fast allen Märkten auf der Welt so der Fall. Wir sind nun mal ein sehr, sehr fragmentierter Markt. Andere Märkte, die es schon was länger gibt, sind da schon teilweise ein bisschen weiter außerhalb der Fitnessindustrie. Aber auch da gibt es dann oft nochmal, ne, das Boutique-Hotel, was eine Daseinsberechtigung hat oder so. So wird es in unserer Branche, glaube ich, auch sein. Und ich muss auch sagen, jetzt mal abgesehen von uns beiden, wo wir, sag ich mal, einen großen Overlap haben in dem strategischen Ansatz, um zu wachsen, gibt es ja auch super tolle Marktbegleiter, die einen fantastischen Job machen und hauptsächlich organisch wachsen. Ja, also viele Grüße an FitX und Markus beispielsweise oder RSG Group macht ja auch jetzt neue Projekte, neue McFit Studios oder renovieren sie. Dazu tue ich viel. Ich könnte jetzt noch ganz viele andere Beispiele nennen. Also ne, die machen auch auf ihre Art und Weise mit einem etwas anderen strategischen Ansatz teilweise aber auch super Jobs und finde es einfach toll, in so einer Industrie arbeiten zu dürfen, wo so viele gute Companies sind, die sich wahnsinnig schnell weiterentwickeln, die innovativ sind und wir da echt ein starkes Pulk an Companies gerade haben, so in den Top 10, die richtig Gas geben, ne? Und alle geben da ihr Bestes und tragen am Ende des Tages dazu bei, dass wir mehr Menschen fit machen und gesünder und glücklicher. Und das finde ich einfach echt, echt schön. Ja, es macht Spaß. Vielleicht eine Bitte an dich, Janosch, ja. Wo wir gerade dabei sind und
gerne.
Am Marktausblick. Ja. Ich glaube, das Thema Aggregatoren wird immer größer. Deutschland ist da ein Markt, ein richtiger Pioniermarkt. Es gibt wenige Märkte, fast keine anderen, die so weit schon in der Aggregatorenentwicklung sind wie Deutschland. Der Wettbewerb unter den Aggregatoren hier ist ja immens. Da sind Märkte, die sonst fitnessseitig in der Regel ein bisschen uns voraus sind, wie die USA oder Australien oder so, längst nicht so weit penetriert von Aggregatoren. Da in den nächsten Studien auch nochmal mehr Augenmerk drauf zu legen und die ganze die Penetrationsrate in unserer Branche noch stärker damit zu verknüpfen, wie viele Mitglieder sind eigentlich bei den Aggregatoren, ist echt spannend. Ich glaube, wir müssen es wirklich kombiniert sehen, weil ja, dafür wachsen die auch zu stark, ja, muss man sagen. Und die muss sagen, die wachsen schneller als die Fitnessstudio-Ketten.
Ist auch so, bei 1,3 Millionen Menschen, die über einen Aggregator reinkommen, ist das schon ein starkes Stück. Da hatte ich auch mit Fabian Menzel von ExtraFit, liebe Grüße auch, eine sehr spannende Diskussion und ich kann dir schon so viel verraten, definitiv, wenn man das in der nächsten Studie auch sehr intensiv berücksichtigen. Liebe Zuhörer, wenn ihr auch bei der Eckdaten-Studie euch beteiligen möchtet, Link ist in den Shownotes. Ich möchte mich nochmal bei euch beiden ganz herzlich bedanken und auch wenn die Zuhörer, wenn ihr Bock habt, mit uns drei essen zu gehen, podcast@fitnessmanagement.de, einfach eine E-Mail schreiben, hi. Und wenn ihr auch den Stefan oder den Christoph ein bisschen näher kennenlernen wollt, könnt ihr euch einfach bei uns melden oder einfach irgendwo im Internet stalken. In diesem Sinne, danke euch. Ciao.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal bei Fitness im Ohr.